Carsten Rath, Sie sind 49-jährig. Sie sind CEO der Lifestyle, Hospitality und Entertainment Group. Zu Ihrer Unternehmensgruppe gehört unter anderem das Camea Grand im Glattpark. Meine erste Frage ist, wo kommen Sie her? Was hat Sie in die Hotellerie gebracht?
Ich bin gebürtiger Rheinländer, bin in Rheinland aufgewachsen, war zu Beginn meines jugendlichen Daseins Tennisprofi. Ich wollte eine Tenniskarriere eingehen, die dann leider aufgrund von zwei schweren Rückenschäden, von schweren Verletzungen, nicht so florierte, wie ich mir das vorstelle. Ich musste das mit 17 Jahren tatsächlich aufhören und habe mir dann überlegt, was möchtest du machen? Und jetzt gibt es natürlich große Geschichten, die Hoteliers immer gerne erzählen, dass sie eine Eingebung hatten oder noch Größeres. Bei mir war das ganz trivial. Ich ging an eine Bar in einer Tennishalle und habe mir dort einen Kaffee bestellt. Und dort war eine wunderschöne junge Frau und fragte sie, was machst du denn hier? Sagte ich, mache eine Ausbildung als Restaurantfachfrau. Dann sage ich, was ist denn das? Dann sagt sie, naja, das ist die moderne Version des Kellners. Da habe ich mich mit dem Berufsbild des Kellners, des Kochs, des Hotelfachmanns und Frau auseinandergesetzt und festgestellt, dass es eigentlich genau das trifft, was ich machen möchte. Ich möchte reisen, ich möchte Menschen kennenlernen oder mit vielen Menschen arbeiten. Also ich habe einen gewissen Hang zu verschiedenen Sprachen und mir war immer wichtig, unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Zeiten, zu unterschiedlichen Begebenheiten kennenzulernen. Und so war ich schnell entschlossen, Hotelier zu werden. Das war noch nicht so einfach, denn mein Vater, der natürlich auch darauf hoffte, dass ich Tennisprofi werden würde, der sagte, Junge, jetzt studier was, aus dir muss was Ordentliches werden. Und dann kam ich nach Hause und habe gesagt, ich weiß, was mir aus wird was Ordentliches, nämlich Hotelfachmann. Und dann zog er, das werde ich nie vergessen, die rechte Augenbraue auf und sagte, Kellner, mein Sohn, bist du sicher? Und so hat es dann seinen Lauf genommen.
Und wie ist es weitergegangen? Also
ich habe dann eine Ausbildung gemacht als Hotelfachmann, aber eigentlich war es mehr eine Ausbildung als Kellner und Koch, weil das war ein kleines 3-Sterne-Hotel mit 14 Betten, nicht Zimmern, sondern Betten. Und von dort aus bin ich dann in Kontakt geraten mit einem Herrn, der für Kempinski arbeitete, der mich dann bat, mich bei Kempinski vorzustellen. Und bei denen war ich dann viele Jahre. Ich habe dann viele Jahre für Kempinski gearbeitet, bis hin zum Hoteldirektor. Dann mich darauf spezialisiert, Hotels zu eröffnen für Kempinski, erst Peking, das Taschenwerk bei den Dresden, das berühmte Adlon in Berlin, das Bentley in London. Und dann bin ich abgeworben worden von Ritz-Carlton, bin dann nach Amerika zu Ritz-Carlton. Auch dort wieder Hotels eröffnet, viele, viele Hotels. Bis ich dann irgendwann CEO von Robinson wurde. Robinson Clubs kennen Sie wahrscheinlich, in der Schweiz gab es damals auch einige, heute immer noch, Arosa, Schweizer Hof und so weiter. Und meine letzte Station, bevor ich mich selbstständig machte, war CEO von Arabella Starwood. Das ist eine Gesellschaft, die in der Schweiz vertreten war. Also schon eine lange Geschichte in die Schweiz hinein, schon über 10 Jahre. Und irgendwann war mir dann klar, dass mir dieses politische Gerangel nicht so lag und auch ich keine Lust mehr auf Politik hatte, sondern ich mich tatsächlich um das kümmern möchte, was unsere Hotelier auszeichnet, nämlich die Gäste und die Mitarbeiter. Und habe mich dann 2008 entschieden, selbstständig zu machen mit der Marke Camea.
Unterdessen sind es 2 Camea Grand.
Ja, es sind 4, es sind 2 Hotels. Das Camea Grand in Bonn, das wir 2009 eröffnet haben. Die Operation haben wir dann 2012 verkauft und im Umkehrschluss denen einen Franchise-Vertrag gegeben. Deswegen heißt es noch Camea Grand.
Okay.
Dann haben wir die Luxusresidenzen in Düsseldorf gebaut, sehr erfolgreich gebaut und verkauft. Das sind also Wohnungen. Das sind die Camea Residences in Düsseldorf. Dann gehört uns die Camea Suite in Frankfurt. Das ist eine große Event-Location, traditionelles Gebäude, eines der ältesten viktorianischen Gebäude in Frankfurt, direkt neben der Alten Oper. Richtige, prachtvolle Event-Location. Und als 4. dann eben das Camea Grand in Zürich.
Die deutsche Tageszeitung Die Welt hat sie mal als Rockstar der Grand-Hotellerie bezeichnet. Was auf den ersten Blick ein wenig nach Gegensätzlichkeit tönt für mich. Rockstar ist eher wild, nonkonform, die Grand Hotellerie ist eher altehrwürdig vom Image her. Ist diese Bezeichnung eher ein Kompliment oder eher eine Beleidigung für Sie?
Ich glaube, wir müssen mal mit einem Trugschluss aufräumen. Grand Hotellerie ist in der Tat, wie Sie sagen, heute in der Wahrnehmung... Können Sie wirklich nichts trinken? Darf ich noch ein Wasser haben, bitte? Heute in der Wahrnehmung der Menschen, ein altehrwürdiges... altes Hotel. Und dem widerspreche ich. Und zwar widerspreche ich dem mit den ureigensten Schweizer Argumenten. Der Gründer, der Urvater der Grand Hotellerie ist ein Schweizer, Cäsar Ritz. Ein Mann aus dem Wallis, der mit 14 Jahren den Wald verlassen hat, um die große Welt zu entdecken und die Welt geprägt hat in der Hotellerie wie kein anderer. Wir nennen ihn den König der Hoteliers und Hotelier der Könige. Und dieser Mann hat Hotels gebaut und geführt. Der hat das Hotel National in Luzern gemacht, den Spa im Brenners Park Hotel in Baden-Baden. Der hat das Ritz in Paris gebaut, das Carlton in Cannes und so weiter. Und was hat der gemacht? Der hat immer nach vorne geschaut, nie zurück. Cesar Ritz hat die Grand Hotellerie definiert. Er hat Escoffier, den großen Küchenchef, gefunden. Der hat aufgeräumt mit den Buffets. Plötzlich gab es à la carte. Erst seit diesem Mann gibt es überhaupt die Chance, dass der Gast nicht am Buffet sich bedienen muss, wie damals zu Ritters Zeiten. Also er hat nach vorne gedacht. Er war der Erste, der fließend warmes und kaltes Wasser eingebaut hat in Hotels. Der Erste, der Elektrizität in einem Hotel eingebaut hat, übrigens im Ritz damals. Und dieser Mann ist ein Grand Hotelier, das ist unbestritten. Heute schauen alle zurück und sagen, Grand Hotellerie ist alt, Grand Hotellerie ist ehrwürdig, Grand Hotellerie ist steif, Grand Hotellerie ist 150 Jahre alt. Quatsch. Natürlich haben diese Hotels, die sich heute als Grand Hotels bezeichnen, alle das Recht dazu. Aber genauso haben es junge, moderne Hotels das Recht, denn wir sind ja nichts anderes als die Fortsetzung der Philosophie von Cesar Ritz. Wir gucken nach vorne. Und wer sagt denn, dass ein Camer, das modern ist, keine Frage, von der Architektur her, zeitgemäß, vielleicht seiner Zeit sogar voraus, vom Interior speziell, nicht ein Grand Hotel sein kann? Ich glaube, Grand Hotels definieren sich nicht über das Gestern, sondern ganz provokant, Grand Hotels etablieren sich über das Morgen und das Übermorgen.
Und das ist der Tatbeweis, den Sie eigentlich bringen.
Genau, und gehen wir nochmal zurück zum Nukleus. Was ist denn eigentlich ein Grand Hotel? Ein Grand Hotel ist doch nichts anderes als eine Hülle. Und das Leben, die DNA darin, die macht doch ein Grand Hotel aus. Die Menschen, die Herzlichkeit, die Freundlichkeit, der Charme, die Intelligenz, wie wir die Gäste Wünsche antizipieren. Die Art und Weise, wissen Sie, früher war Grand Hotel weiße Handschuhe und Stock im Rücken, heute ist Grand Hotel Events. Heute ist in einem Grand Hotel erwarte ich Events, ich erwarte Partys, ich erwarte Überraschungen, Erlebnisse, ich erwarte Kultur. Ganz andere Dinge als das, was jeder schon hat. Und ich spreche den Alten das nicht ab. Ich verwehre mich aber dagegen, dass die Alten sagen, naja, die Neuen, die Jungen dürfen das nicht. Und das ist Quatsch. Weil in 100 Jahren guckt man zurück, dann bin ich ein altes Hotel. Mhm. Ja, und dann machen die ganz andere Dinge.
Was macht denn ein, Sie haben es schon kurz angedeutet, aber was macht denn ein Spitzenhotel heute aus? Also was sind die Eigenschaften?
Lassen Sie mich denn einmal ein bisschen akademisch beantworten und dann etwas emotionaler. Die akademische Antwort ist, es gibt drei Stufen. Es gibt einmal die Hardware Excellence. Das ist alles, was Sie anfassen können, das Tangible, der Stuhl, der Tisch, die Hülle, die Dekoration. Das ist erstmal Basis, das muss gut sein, das muss Qualität haben. Zweitens, Operational Excellence. Operational Excellence ist das Einfache, dass es funktioniert, das ist das Was. Der Kaffee ist heiß, das Fleisch ist gut abgehangen, die Nudeln auf den Punkt gebraten. Alles das, was wir Operational Excellence nennen. Und drittens, Service Excellence. Und jetzt ist es schon besonders, die oberste Stufe ist also das, was am Ende beim Kunden ankommt, die Art und Weise, es geht um die Haltung. Und ein echtes Grand Hotel hat operative Exzellenz, hat Hardware-Exzellenz, aber hat vor allem eine ganz besondere Haltung. Um das mal mit Simon Sinek zu beantworten, was, wie, warum? Einfache Hotels kümmern sich um das Was, das muss funktionieren, das setzen sie voraus. Gute Hotels kümmern sich um das Wie. Exzellente Hotels, exzellente Events funktionieren dann, wenn ich dem Kunden einen Grund gebe. Und der Grund ist heute nicht mehr Essen, Trinken, Schlafen. Der Grund ist ein ganz anderer.
Zum Beispiel?
Ja, Erlebnis schaffen. Der Grund heute ist, Menschen zu überraschen. Menschen, wenn ich heute mein Restaurant eröffne, bin ich sofort in Konkurrenz zum Theater, zum Eisstadion, zur Musik. Ich bin nicht mehr in Konkurrenz zum Restaurant nebenan, zu dem auch. Aber ich muss heute als echtes Grand Hotel schaffen, den Menschen emotional an mich zu binden. Und das schaffe ich nicht über operative Exzellenz.
Gibt es kulturelle Unterschiede, was das Verständnis von Exzellenz anbelangt in verschiedenen Ländern?
Klar, umso höher ich auf der Laszlo-Pyramide bin, umso höher ich in der Bildungsstufe bin, umso höher ich in der Sicherheitskomfortzone bin, umso mehr ändern sich die Bedürfnisse. Aber am Ende verbindet alle eins. Ich glaube, wenn wir sagen, was ist denn Exzellenz, dann ist Exzellenz sicherlich eine Art von Luxus. Und Luxus hat etwas mit Qualität und mit Quantität zu tun. Luxus ist aber vor allem in unseren Fields mit Zeit zu tun, weil es hat mit Emotionen zu tun. Und wenn ich jemandem Zeit schenke und diese Zeit mit Emotionen, positive Emotionen, bitte schön, fülle, dann bereite ich ihm ein unvergessliches Erlebnis. Wenn ich nicht mehr ins Hotel gehe, sondern wenn ich zu dem Gastgeber gehe, wenn ich sage, wir gehen dann Abend zu Luigi, dann habe ich gewonnen. Und wenn ich ein Event kreiere, dass ich hingehe, dass dieses Event es schafft, den Menschen zu ziehen, nicht die Location. Location ist nochmal, das ist die unterste Ebene, die muss stimmen. Operational Excellence ist die zweite Ebene, aber dann beginnt es eigentlich erst Spaß zu machen.
Sie haben dies viele Jahre, wie Sie schon gesagt haben, im Auftrag von Kempinski und dann auch Ritz-Carlton gemacht. 2008 haben Sie sich selbstständig gemacht, sind Sie selbst zum Unternehmer geworden. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?
Mehrere Schritte, Positives und Negatives. Auf der einen Seite der Frust zu sehen, dass man in einem politischen Umfeld eines Großkonzerns wenig, selbst als CEO, ich war damals CEO, wenig Einfluss oder nicht genügend Einfluss hat, Produkte einzigartig zu prägen. Politische Opportunität hat mich nie interessiert. Sie müssen dann oft, nicht überall, also ich möchte das nicht diskriminieren, aber sie müssen oft im Zoo der Corporate Monkeys mitspielen. Und das taugte mir nicht. Zweitens, die Möglichkeit zu haben, im Kleinen Großes zu bewegen. Vorher habe ich im Großen Kleines bewegt und jetzt konnte ich plötzlich im Kleinen Großes bewegen. Und drittens bin ich natürlich ein Freischärler, ein Mensch, der die Freiheit sucht. Und ich habe damals die Frage umgetrieben, da halte ich heute Vorträge drüber, das ist sicherlich einer der Themen, die mich am meisten beeinflussen. Was kostet die Freiheit? Und die Frage, was kostet die Freiheit, sind die vier Vs, das ist Verantwortung, da komme ich später nochmal drauf. Aber die Frage, was kostet Freiheit, ist, glaube ich, die Frage, die uns in einer Hochkultur umtreiben sollte. Und deswegen habe ich mich damals entschieden, die Freiheit eine Menge kosten zu lassen, aber die Freiheit auf jeden Fall mitzunehmen.
Sie haben gesagt, Sie geben Vorträge darüber. Sie sind Keynote-Speaker, Sie machen Management-Coaching. Gleichzeitig sind Sie operativer Chef in dieser Lifestyle Hospitality and Entertainment Group. Unterfordert Sie die Hotellerie?
Nein, es ist eine Ergänzung. Es ist eine wunderbare Ergänzung. In meinen Vorträgen, ich habe nur zwei Themen. Ich rede über Service Excellence, also die Begegnungsqualität zwischen den Menschen. Und da ist es egal, ob Sie Kunde, Gast, Mandant, Patient auf der einen Seite sind und Mitarbeiter auf der anderen Seite. Also egal, welche Gruppe Sie haben, es geht immer um die Begegnungsqualität. Darüber spreche ich, wie man die besonders gestalten kann. Und ich spreche natürlich dann auch darüber, wie die Kultur geschaffen wird, also dieses Leadership, die Führung hinten dran, damit diese Begegnungsqualität funktioniert. Und das geht nur, wenn Sie den Mitarbeitern Freiheit geben. Also wenn Sie heute sich irgendwas möchten, was kaufen, was bestellen, egal in welchem Bereich, beim Arzt, im Hotel, egal wo, dann wollen Sie doch von den Mitarbeitern nicht hören, darf ich nicht, weiß ich nicht, muss ich meinen Chef fragen. Sie wollen doch, dass der Mitarbeiter frei ist zu entscheiden, damit Sie begeistert werden. Und nur wenn ich diese Freiheit diesem Mitarbeiter gebe, kann er den Kunden begeistern. Und darüber spreche ich, und deswegen ergänzt sich das wunderbar. Ich habe gerade letzte Woche wieder eine Veranstaltung hier gehabt, die mich gebucht haben als Vortragsredner zum Thema Service Excellence, die dann aber hier im Hause ihre Veranstaltung gemacht haben, um eben das auch auf der anderen Seite mal zu erleben, wie wir das denn umsetzen. Also die Kombination aus operativen Erfahren, wie macht das Camea Grant das, gerade im Bereich Führung, und was erzählt der Rat denn dazu, ist das kongruent, passt das? Nein, das unterfordert mich nicht. Es macht mir eine unglaubliche Freude, beides miteinander zu verzahnen.
Erzählen Sie noch ein wenig mehr über Ihre Funktion über den Keynote-Speaker-Bereich, über Ihre Coachings.
Ja, Coachings ist ein Randthema. Eigentlich Coachings mache ich nur in Bezug auf Vortragsreden. Also ich coache anders nicht. Ich habe eine Unternehmensberatung, die heißt richtigrichtig.com. Und mit richtigrichtig.com beraten und begleiten wir Unternehmen in der Umsetzung von exzellenten Verhalten. Es geht um Haltung. Und ich habe ein Konzept geschrieben, das heißt WeLearning, we-learning.com. Und dort schulen wir die Haltung beim Mitarbeiter und beim Junior Manager. Und in der Unternehmensberatung schaffen wir eine Kultur, helfen dem Vorstand oder beim KMUs, dem Eigentümer oder dem Geschäftsführer eine Kultur zu kreieren, die ihm am Ende des Tages ihr mehr Freiheit lässt, indem sie mehr Freiheit gibt. Das heißt, das Schöne an Freiheit ist ein bisschen wie die Liebe. Umso mehr du teilst, umso mehr hast du davon. Und das ist eben nicht eine Frage. Früher galt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Heute gilt, Vertrauen ist gut, mehr Vertrauen ist besser.
Das funktioniert.
Das funktioniert 100%. Wenn Sie, und das ist jetzt das Allerentscheidende, wenn Sie verstehen, dass es bei der Freiheit Leitplanken gibt. Die Leitplanken der Freiheit sind Verantwortung. Sie können nicht nur Freiheit gewinnen, dann haben Sie Chaos, dann haben Sie Anarchie. Wenn Sie aber von vornherein klarstellen, dass mit der Freiheit Verantwortung einhergeht, dann funktioniert das prima. Da gibt es Menschen, bei denen funktioniert das nicht. Das ist so. Und da muss man nochmal nachschauen, warum funktioniert das bei denen nicht? Ist es ein Fehler oder ist es ein Fehlverhalten? Wenn es ein Fehler ist, liegt es immer an der Führung, liegt nicht am Mitarbeiter. Wenn es ein Fehlverhalten ist, dann passt der Mensch nicht in die Freiheit hinein. Dann ist der Freiheit nicht gewöhnt oder nicht fähig, die Freiheit entsprechend zu nutzen. Denn dann sträubt er sich gegen die Verantwortung. Ich kann aber nicht Freiheit fordern und Verantwortung nicht einhalten.
Wie zeigt sich das jetzt, wenn wir als Beispiel das Camea Grand, wo wir im Moment sitzen, in Zürich nehmen?
Ganz konkretes Beispiel. Meine Mitarbeiter können, jeder Mitarbeiter kann bei jedem Gast, jeder einzelnen Situation frei entscheiden, bis zu einem Limit von 2000 Franken. Diese 2000 Franken sind nur imaginär, sind übrigens noch nie ausgeschöpft worden. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Beschwerde haben, wenn etwas nicht passiert, dann wird nicht die Antwort sein, oh, ich rufe mal meinen Chef und frage den Oberkellner, oder ich muss mal den Rooms Division fragen, oder ich frage mal den Herrn Rat, sondern dann müssen diese Mitarbeiter nicht dürfen, bis zu einem von 2000 Franken selbst allein entscheiden, wie sie das Problem so lösen, dass der Gast, und jetzt kommt es, begeistert ist. Nicht zufrieden ist, sondern begeistert ist. Das ist eine Freiheit, die wir gewähren. Mit der Freiheit geht aber eine Verantwortung einher. Ich muss es aufschreiben, ich muss es dokumentieren, ich muss es teilen, ich muss hinterher meinen Kollegen davon berichten. Wir haben ein Internetsystem, dass Fehler kommuniziert werden. Das machen wir deshalb, dass wir keine Doppelfehler machen. Als Tennisspieler hasse ich einen, das sind Doppelfehler. Wenn ich einen Fehler teile und auch noch einen Fehler belobige, dann können Sie sicher sein, dass der Fehler kein zweites Mal passiert. Wenn ich einen Fehler aber unter den Tisch kehre und darüber nicht spreche, dann können Sie sicher sein, dass dieser Fehler wieder passiert.
Sehr spannend. Und ich denke auch, das ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, wenn Sie in einer großen Kette sind, wo halt gewisse Vorgaben und Strukturen da sind, ist der Freiheitsgrad gar nicht im selben Ausmaß möglich, nehme ich an.
Oder? Ja, und Sie haben ja diese CC und diese BCC-Manager. Das sind ja die diese Aschkabber-Manager schreiben, die also permanent ihre Leute einkopieren und andere Leute einkopieren, um nur zu agieren oder zu reagieren auf eine Art und Weise, die nicht den Kunden in den Mittelpunkt stellt. Ich glaube, die entscheidende Frage der heutigen Dienstleistungswelt ist, sich bei jeder einzelnen Aktivität, bei jedem Meeting, bei jedem Gespräch, bei jeder Strategie immer die gleiche Frage zu stellen. Was hat mein Kunde davon? Und wenn mein Kunde etwas davon hat, dann mache ich. Und wenn der Kunde nichts davon hat, dann lasse ich. Aber nicht, was habe ich davon, was hat mein Kollege davon, was hat mein Image davon. Wenn der Kunde begeistert ist, steigert das Image sich, dann passiert eh alles. Das ist wie so ein Torpedo-Mobile. Aber in diesen Konzernen, nicht in allen, aber in manchen Konzernen ist es eben so, dass es um Politik geht und dass es darum geht, dass man 80%, 70%, 90% seiner Zeit damit beschäftigt ist, seinen eigenen Stuhl festzuhalten oder vielleicht sogar noch am Stuhl des anderen zu sägen.
Sie sagen, die einzige Frage, die es zu stellen gilt, ist, was hat mein Kunde davon? Den Kunden zu begeistern ist ein Kernthema. Sie haben vor ungefähr einem Jahr das Camea Grand in Zürich eröffnet. Wie gut ist Ihnen das gelungen im ersten Jahr? Sind Sie zufrieden?
Ich bin nie zufrieden, aber wie gut ist es mir gelungen? Ich muss die Frage sehr differenziert beantworten. Es gibt Bereiche, da ist es überschwänglich toll gelungen. Es gibt Bereiche, da bin ich überhaupt nicht zufrieden. Lassen Sie mich vielleicht getreu meiner Natur mal mit dem Positiven anfangen. Wir haben eine Kombination von exzellenten Mitarbeitern. Ich habe Mitarbeiter hier im Hause, die schon seit über 10 Jahren für mich arbeiten, mit denen ich gemeinsam einen langen Weg gegangen bin. Und wir haben neue Mitarbeiter. Da sind einige durchs Raster gefallen, die es einfach nicht, diese Kultur nicht verstehen. Ja? Die also nicht diese Kultur aufnehmen können oder wollen und die sind wieder gegangen. Aber das Gute, die guten Neuigkeiten sind, dass diese neuen Menschen, die jetzt seit 1 oder 2 Jahren hier sind, haben wir vor der Hotel schon angefangen, und die alten gemerged sind und das ist eine wunderbare Gemeinschaft geworden. Das sind die guten Neuigkeiten. Die guten Neuigkeiten sind, ist, dass die Anzahl der Fehler jeden Tag weniger wird. Die guten Neuigkeiten sind, dass wir im Marriott-Vergleich bei der Gästezufriedenheit in absoluten Spitzenlagen, in Spitzenergebnisse erwirtschaften. Wir sind weit über 90% in absolut Benchmark-Zahlen im Vergleich zu allen anderen Hotels. Wenn ich mir die TripAdvisor-Bewertungen anschaue, wenn ich mir unsere Gäste-Satisfaction anschaue. Okay, 5 Minuten, ein Kaffee oder was, danke. Dann sind wir ganz weit vorne. Aber auch wir machen noch Fehler. Und wir haben auch noch Fehlverhalten. Auch hier gibt es immer wieder Situationen, wenn ich sage, das darf doch nicht wahr sein, das haben wir doch gepredigt. Aber wenn Sie neuen Menschen haben, der die Kultur nicht kennt, müssen Sie ihn erstmal wieder integrieren und motivieren, dass er diese Kultur aufgreift.
Und wo sehen Sie die Bereiche, wo ihr besser werden müsst?
Kommt sofort drauf. Das ist kein Thema. Hinzu kommt natürlich auch, dass Menschen dann diese Kultur erstmal akzeptieren müssen. Denn wie gesagt, mit Freiheit geht auch Verantwortung ein. Ja, die sind super gestartet in der Gastronomie. Die Gastronomie ist total eingeschlagen. Lokal, regional, aber auch national. Wir haben einen Stern bekommen oben, 15 Punkte Gummio. Der Italiener ist immer voll, da brennt die Luft. Die Events sind super. Was nicht funktioniert hat, ist der Ballsaal. Wir haben einen wunderschönen Dom, einer der größten Konferenzen und Meeting- und vor allem Event-Location in der Schweiz. Vielleicht einer der spannendsten, 350 Quadratmeter Dachterrasse, überblickt jetzt zukünftigen Garten. Wir haben das Grundstück nebenbei gebracht und bauen nebenan einen wunderbaren, riesigen Garten. Wir haben 701 Quadratmeter Netto-Nutzfläche mit der besten Technik von Habecker, die Sie sich vorstellen können. 7,60 Meter Decken. Und trotzdem funktioniert der Raum noch nicht. Warum? Weil er nicht der ersten Etage ist. Das heißt, er ist nicht einsichtig. Menschen wissen in diesem Raum gar nicht. Und deswegen müssen wir viel mehr noch tun, damit Menschen davon erfahren. Wir hatten schon tolle Veranstaltungen. Wir hatten die IWC-Veranstaltung hier, wir hatten die UEFA-Veranstaltung hier, wir hatten große Hochzeiten hier, wir hatten Car-Lounges hier, aber eben noch nicht genug. Und das ist schon frustrierend, wenn Sie so einen Wahnsinnssaal bauen mit Glas und Dekorationen, der Weltklasse ist, aber das ist so ein bisschen, wenn Sie einen Ferrari haben, stellen den in die Garage und hängen ein Tuch drüber und den sieht keiner, dann nützt der Ihnen auch nichts. Und so ein bisschen fühle ich mich mit dem Saal. Also das ist so ein bisschen mein Sorgenkind.
Letzte Frage. Hotellerie, Hotel, Gastfreundschaft, Gastgeberfunktion ist Ihr Leben, ist Ihre Leidenschaft. Man spürt das. Was fasziniert Sie genau an der Gastronomie und Hotellerie? Persönlich.
Immer weniger selbst das Funkeln in den Menschen zu entzünden, der Gäste, und immer mehr das Funkeln in den Augen der Mitarbeiter zu entzünden. Immer mehr dafür, mit Ideen, mit Kommunikationswegen Mitarbeiter dafür zu begeistern, außergewöhnlich zu sein. Ein außergewöhnliches Unternehmen darf nicht gewöhnlich geführt werden. Und dieses außergewöhnliche Verhalten der Mitarbeiter zu fördern, das macht mir die größte Freude. In Vorträgen, in Büchern oder live vor Ort.